Herzlich willkommen zum Podcast «Was ist nichts?». Ein sehr fußballphilosophischer Satz. Könnt ihr noch darüber nachdenken, tiefer, wenn ihr Zeit habt dazu. Wir sind wieder da, der Nicola und ich, der Nicola mit kongenialen Partner. Wir sind immer auf der Suche nach lustigen Geschichten im Fußball-Business oder wie haben wir schon schön gesagt, das letzte Mal, Weltfußball und Weltfußball und du hast es nachher umgemünzt in der Fußballwelt. Eher in der Fußballwelt, ja, also was dort alles da kann passieren und vielleicht passiert und man denkt, das gibt es gar nicht. Und ja, wie immer haben wir uns mit verschiedenen Themen beschäftigt und ich leite den Podcast mal mit unserer Titelmelodie ein. Let's go tonight. Share the spice of life. In a slice of life. We're gonna grow tonight. Let this grow. Get the temple. It's alright. 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 Ja, das wär's gewesen mit unserer Titelmelodie. Ich begrüße euch nochmal und wie immer stellt der Nicola mir am Anfang die entscheidende Frage.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem neuen Podcast. Ja, Linus, du bist ja auch mein kongenialer Partner in diesem Podcast. Und vielleicht so als kleine Vorstellung kann ich dich schon immer mal fragen, Linus, wer bist du?
Okay, aber das ist jetzt eine Wiederholung vom letzten Mal. Also ich habe gedacht, du kommst jetzt mit einer geileren Frage als das. Ich habe keine neue Persönlichkeitsspaltung von mir mittlerweile entdeckt in den letzten Wochen. Also das ist, glaube ich, alles beim Alten geblieben und ich weiß es immer noch nicht.
Okay. Ja, das stimmt. Das haben wir eigentlich letzte Woche auch schon ein bisschen besprochen, aber ich finde es einfach zweimal.
Du könntest mich mal fragen, was hat dich am meisten aufgeregt am letzten Wochenende oder rund ums letzte Wochenende?
Danke, Hilfe, das wäre genau meine Frage an dich gewesen. Was ist dir aufgefallen am letzten Wochenende, wo du ja ein bisschen Fußball geschaut hast, im Fernsehen, eventuell bist du auch noch im Stadion gewesen? Erzähl mal.
Ja, das stimmt. Ich bin, sind ja am Wochenende, also beziehungsweise jetzt ums Wochenende rum, am Wochenende und nach dem Wochenende, sind mal zwei Zürcher Derbys gewesen, das eine in der Meisterschaft am Samstag, 30. November. Am Dienstag, also gerade vor kurzem, ist noch das Cup-Spiel gewesen, also das Pokal-Achtelfinale. Beides im gleichen Stadion und das erste hat sicher sehr viel Beachtung gefunden, weil meine lieben Freunde von der GC-Hooligan-Szene, angeblich Hooligan-Szene, sind auf der Duttweilerbrücke auf dem Weg ins Letzigrundstadion eingekästet worden von beiden Seiten von der Zürcher Stadtpolizei. Und mir fällt dazu nichts mehr ein.
Nein. Ist das deiner Meinung nach zu Recht passiert?
Also, ich glaube, es ist eine Ungleichbehandlung, aber das ist ja alles dann Frage von der Gerechtigkeit, oder? Das würde ja jede Partei, also jede Seite würde ja dann, wenn ihr das würde passieren, würde das ja wahrscheinlich gleich beklagen und darüber motzen, dass sie jetzt aufgehalten worden sind. Hat sich da die Zürcher Polizei relativ einfach gemacht, scheinbar. Also sie haben da unter dem Vorwand von der Konfiszierung von irgendwelchen Feuerwerkskörpern und so weiter, haben sie alle auseinandergenommen, sämtliche. Und es ist doch erstaunlich, dass nur 3 auf der Polizeiwache gelandet sind von denen, keine Ahnung, was sind es, 600 bis 700 Leute, was ich gehört habe.
Ja, also die anderen haben ja ausgerichtet. Hat man die gleiche Kontrolle auch bei den FC Zürich-Fans gemacht, erwarte ich, dass ich sogar noch ein bisschen mehr Material gefunden hätte, weil das auch eine größere Gruppe ist. Und ja. Ich glaube, etwa gleich gesinnt ist, was eben so Petarden und auch sonst noch ein bisschen Klappmesserli und sonstige Gegenstände hat man sicher auch bei den Zürich-Fans gefunden. Das hat mich eigentlich auch überrascht, dass man nur GC-Fans kontrolliert hat oder eingekesselt hat. Da weißt du aber auch nicht mehr, warum dass man das so gemacht hat in dem Fall.
Ja, sie haben...
Oder hat es einen Auslöser?
Ja, der Auslöser ist angeblich das Zünden von so ein paar Böller auf der Duttweiler Brücke, wo sie ja regelmäßig machen, also sie tun regelmäßig ja schon vor dem Stadion so Zeug aufschiessen, so Agetli und laute Petarden und natürlich hat es ein paar Idioten gegeben, die das wahrscheinlich im falschen Moment gemacht haben, oder? Also ich meine, wenn du über die Brücke gehst, wo du von beiden Seiten kannst abriegeln, dann solltest du vielleicht vor das Hirn einschalten, dass du das vielleicht nicht dann machst, sondern ich hätte es dann direkt vom Stadion gemacht, ehrlich gesagt. Wenn überhaupt.
Aber bemerkenswert ist, dass die Zürich-Fans dann auch während der ersten Halbzeit die Mannschaft nicht unterstützt haben und mit ihren Erzfeinden solidarisiert haben. Das ist für mich also auch noch, muss ich sagen, ein flotter Zug von der Südkurve.
Ja gut, kann man sehen, wie man
ja,
will.
Ja, Linus, ist dir sonst noch etwas aufgefallen in diesen Tagen, in anderen Spielen vielleicht?
Ich habe nichts irgendwie Außergewöhnliches gesehen, außer eben jetzt das Spiel, aber da kommen wir später noch drauf, habe ich gemeint. Liverpool, nein, umgekehrt, Newcastle gegen Liverpool, das tolle Tor von unserem Ex-Nationalspieler, Innenverteidigerturm Fabian Schär, der ein unglaubliches Goal gemacht hat. Das ist eigentlich so das Highlight okay. Er hat den Ausgleich geschossen, also Mohamed Salah hat anscheinend, also nein, er hat es ausgegeben, als würde das Spiel entscheiden mit seinen zwei Goal und dann sind sie nochmal zurückgekommen in der Nachspielzeit. Und ja, spannend gewesen. Wirklich, hat man nicht damit gerechnet und er macht einfach wirklich einen riesen Bude. Ja. Sonst ist mir nichts Spezielles aufgefallen. Ausser, eine Sache fällt mir jetzt nochmal ein, kurz. Ich habe das Spiel IB gegen Schaffhausen noch erstaunlich gefunden, aber das ist ja, aus unserer Optik jetzt nicht so wichtig, ehrlich gesagt, aber die hat gerne mit 10 gegen 9 und IB hat Nummer 1 noch gewonnen gegen den FC Schaffhausen.
Mhm.
Aber eben, grosse Relevanz hat es nicht. Es war nur lustig, wie sich die beiden Mannschaften dort abgemüht haben. Und ja, es war wie fast so ein Zufallssieg am Schluss. Wäre jetzt das Duell gehört.
Ja, mir ist aufgefallen, so in den letzten Tagen, es hat ein paar Überraschungen gegeben. Sicher mal, dass Las Palmas gegen Barcelona auswärts gewonnen hat, 2-1. Mit sehr effizienter Chancenauswertung. Und ein Resultat, das man so sicher auch nicht erwartet hätte, wäre Leipzig gegen Wolfsburg, das 1-5, wo ja der Stuhl vom Rose schon ziemlich ins Wackeln gebracht hat. Mittlerweile nach dem gestrigen 3-0-Sieg von Leipzig gegen Frankfurt sieht es wieder ein bisschen ruhiger aus, aber auf jeden Fall der Marco Rose muss so langsam aber sicher ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu viele Niederlagen verbucht, weil sonst könnte er schon vielleicht einer der nächsten Trainer sein, der dann einen neuen Job suchen müsste.
Ja, da fällt mir jetzt auch noch etwas ein. Ich habe ein kleines Video gesehen vom Leipzig-Stürmer, vom belgischen Nationalspieler, vom Openda, wo etwas Erstaunliches gesagt hat. Er hat jetzt in der Ausprägung nie erwartet. Er hat gesagt, sie hätten alles hineingehauen für den Trainer. Explizit hat er das gesagt.
Ja, das ist nicht so.
Das heisst, die Mannschaft hat keinen neuen Trainer und alles ist eigentlich in Ordnung zwischen ihm und der Mannschaft scheinbar.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, weil sobald von der Mannschaft eben konträre Signale kommen, dann wackelt der Stuhl eben noch umso fester. Also von dem her ist das sicher noch ein wichtiger Punkt, den du da erwähnt hast. Und du hast eben vorher etwas erwähnt vom Highlight, quasi im Spiel Liverpool gegen Newcastle. Was ist dann so ein bisschen ein Top gewesen, ein bisschen ein Flop gewesen, wo du jetzt das in diesen Tagen ein bisschen gesehen hast? Oder sagen wir mal, wären wir bei der Rubrik Top und Flop von der Woche?
Ja gut, also das ist jetzt ein Thema, das wir jetzt da noch nie behandelt haben, aber wo natürlich uns immer begleitet, nämlich der Video Assistant Referee, der VAR. GC hat einen wunderschönen Ausgleich erzielt gegen den FCZ im Pokalspiel da. Ein Kopfball und angeblich soll ein anderer Spieler von GC den Ball mit dem Kopf berührt hat, wo in den Bildern eindeutig nicht zu erkennen ist, dass da irgendetwas an Berührung passiert ist. Also der Ball hat die Richtung nicht verändert, nichts, und der hinten dran hat ganz schön die Flugbahn gesehen und eingeköpfelt, aber aus einer anderen Perspektive vom Linienrichter hat es so ausgesehen, als ob der andere Spieler wohl den Ball berührt hat. Und das kann ich mir vorstellen, dass er von seiner Perspektive von unten nach oben vielleicht irgendwie das Gefühl gehabt hat, oder? Und dann haben sie den Video Assistant Referee beizogen und die ganze Stadt darüber, die ganze Stadt Zürich, wo Fußballfan ist. Und 85% von den Leuten sagen, das ist nie und nimmer irgendwie eine Berührung gewesen und das Goal ist regulär gewesen. Mindestens 85% habe ich gesehen, auch in einer Auswertung, oder haben das Publikum befragt in so einer Zeitung. Und es ist so gelaufen, dass er Videobilder konsultiert hat und gesagt hat, Videobilder geben es nicht her. Und die erste Entscheidung vom Linienrichter bleibt bestehen. Also der Schiedsrichter entscheidet, so wie das Linienrichter hätte entschieden, aus seiner Perspektive, und kann aber über TV-Bilder nicht 100% sagen, oder eben sieht sogar vielleicht das Gegenteil und bestätigt den Linienrichter und pfeift die Situation ab und gibt kein Goal. Also so etwas Dummes habe ich noch nie gesehen.
Ja, das ist wirklich tatsächlich speziell, dass man dann das quasi so auslegt. Da kommt man wirklich fast ein bisschen zum Schluss, dass so oder so, sie können sich entweder fürs Goal entscheiden oder nicht fürs Goal. Und obwohl man es eigentlich ja nicht sieht, wie du gesagt hast, zurechtlegen kann man sich immer. Also das haben
Und
sich auch.
alle Spieler rundherum haben auch gesagt, dass der nie und nimmer den Ball berührt hat.
Ja. Ja, ich bin bei dir, ist schon wie wenn wir Tennis spielen und wenn ich den Böller nicht im Out sehe, dann rührt mich ja auch nicht out. Oder?
Ja.
Das heißt quasi, man muss ja schon es Vergehen erkennen können, damit man es dann auch kann das Goal aberkennen. Wenn man keins sieht, dann müsste man ihnen sagen, ja, wenn ich nichts gesehen habe, dann ist es Goal. Und nicht, wenn ich nichts gesehen habe,
Ja,
dann
das.
gebe ich dem Recht, wo quasi das eben auch nicht gesehen hat. Also so. Da bin ich bei dir, das ist dann doch wieder mal sehr eine spezielle Auslegung von unseren Schiedsrichter.
Also eben, wenn du schon vor dem Bildschirm gehst und das anschaust und dort keine Berührung siehst, dann müsstest du ja deinen Linienrichter überstimmen quasi.
Ja, so wäre es eigentlich auch gedacht, dort, wo man auch eingeführt hat, dass man das so würde die Hand haben.
Und das begleitet mich halt immer wieder. Also ich sehe so viele Sachen und ich denke, falsche Benutzung vom VAR irgendwie, keine Ahnung, oder falsche Entscheidungsfindung. Aber natürlich haben sie versuchen sie damit umzugehen, aber sie üben jetzt schon so lange damit und die diverse Ligen überall das Gleiche, oder? Also gut, Schlimmste ist noch etwas anderes, aber das weißt du und ich wissen das. Es ist, wenn irgendjemand behauptet, es hätte Kontakt gegeben und es ist zwar Kontakt gewesen, aber kein Foul. Das ist schon der andere Klassiker. oder Hands, ja, Hands wissen wir ja. Also, da müssen wir gar nicht drüber reden, da rege ich mich schon auf, wenn ich nur das Wort schon höre, Hands und War. Ja,
Aber
das
zählt
macht einen.
das. Ich weiß nicht, ob der Name, der sehr schöne Name, Alejandro José Hernández Hernández, etwas sagt.
Nein, ich glaube nicht.
Der Hernández Hernández. Real Madrid. Er gibt in der ersten Halbzeit am Mbappé, also wie man ihn in England nennt, einen Soft-Penalty. Da kannst du dir vorstellen, es hat einen Corner gegeben. Und während dem üblichen Gerangel, wo man sich gegenseitig so ein bisschen hebt und probiert loszureißen und gleich wieder ein bisschen hebt und so weiter und so fort, ist dann quasi der Herr Mbappé umgekehrt und der Herr Schiedsrichter hat dann den ersten Penalty für Real Madrid gegeben. Kann man geben, weil ja der Verteidiger doch recht lange auch immer ein bisschen gegeben hat, ist aber auch nicht der Einzige. Trotzdem würde ich den als Sock-Penalty titulieren. Aber das wäre ja nicht einmal der Grund, warum ich ihn erwähne, sondern in der zweiten Halbzeit hat er dann einen Schuss von Mbappé, wo er am Verteidiger am Fuß anschießt. Also der Verteidiger hat quasi den Ball am Fuß bekommen. Und Hernandez hat dann einen Handspenalty ausgesprochen, wo dann eben doch dank dem VAR dann wieder zurückgenommen wäre. Weil das wäre ja dann wirklich nach dem Softpenalty, wäre das also ein rechter Skandal gewesen, wenn Real dann so zwei Penaltys bekommen hätte, die dann nötig sind, um Getafe die Heime zu schlagen. Das hat dann aber der VAR, der für einmal seinen Job gut gemacht hat, können so korrigieren.
Ist dazwischen gegangen oder was? Ja. Okay, der VAR ist auf seinen Knopf im Ohr gegangen und hat gesagt, jetzt langt es, oder was? Oder
das ist jetzt genau, es langt, schaut es aber nochmal an, aber es langt wirklich. Etwa so muss es gewesen sein, ja. Und ja, das ist, sag mal, wirklich Flop von der Woche gewesen für mich. Top von der Woche ist ein wunderschönes Goal gewesen von Nicolo Zaniolo im Spiel, im Montagabendspiel Roma gegen Atalanta. Da schiesst er etwa in der 90. Minute mit einem schönen Kopfball 2-0. Und was sehr schön war, ist, dass er das Liebe abgezogen hat, zu den eigenen Fans gerannt ist und dort gejubelt hat. Das hat dann aber am ganzen Stadion, also voll mit Roma-Fans, nicht gefallen. Und die haben ihn dann also wirklich nur so etwas von beschimpft und ausgepfiffen, weil sie haben gefunden, wenn man schon mal bei Roma gespielt hat, dann darf man nach dem Goal nicht jubeln.
Aber tatsächlich hat er schon bei Roma gespielt gehabt.
Ja, ja. Und er hat dann aber doch, meiner Meinung nach, zu Recht ausgiebig gefeiert, und zwar bei den eigenen Fans. Ich finde, das dürfen wir machen. Muss man nicht so machen, aber das dürfen wir machen. Das muss jeder selber entscheiden, über da, wo dann ruhiger jubeln, weil er mal bei dem Verein gespielt hat, den er gerade getroffen hat, oder auch nicht. Auf jeden Fall sind dann auch Spieler von Roma so ein bisschen zu ihm gegangen. Irgendjemand hat ihm auch noch so eine leichte Pust auf den Kopf gegeben. Ich muss sagen, Atalanta war dann sehr gut gewesen. Mitspieler, der Deron im Speziellen, hat ihn dann so viel zu Zeit genommen und hat ihn ein bisschen beschützt. Und so ist das dann schlussendlich bei, würde ich sagen, doch massiven Beschimpfungen von Gegenspielern und vom ganzen Stadion geblieben. Trotz allem habe ich das irgendwie das Highlight von der Woche gefunden, wie der Zaniolo es geschafft hat, dass er quasi ja, 70.000 Leute ein bisschen so gegen sich gebracht hat. Ich meine, das schafft man auch nicht jeden Tag. Ja, Linus, wie siehst du das eigentlich, wenn man ein Goal macht gegen den Ex-Verein? Muss man da ganz ruhig bleiben?
Ich finde, das hat mit der inneren Verfassung zu tun. Das heisst, wie lange habe ich irgendwo gespielt? Was bedeutet, hat mir das emotional bedeutet? Es kann ja sein, dass man irgendwo vom Hof gejagt worden ist von einem Verein oder in Guten gegangen ist oder einem gesagt wurde, wir brauchen dich in dieser Rolle nicht mehr, keine Ahnung, Vertrag nicht mehr verlängert. Es gibt viele Fußballer, die nicht jubeln, weil sie mit dem Herz auch noch beim anderen Verein sind, auf eine Art. Ja. Also nicht einmal aus nostalgischen Gründen, sondern einfach, weil das für sie eine Bedeutung hat.
Aber können wir uns da einigen, dass das jeder für sich selber soll entscheiden und das
ja, das muss jeder für sich selber entscheiden, da gibt es keine moralische oder ethische Regeln dafür, also das soll jedem selber überlassen sein. Und da muss auch die Öffentlichkeit nicht, in meinen Augen auf jeden Fall, muss die Öffentlichkeit auch nicht kritisieren und, oder blöd tun. Natürlich kann das Publikum dann blöd tun in dem Moment.
Richtig.
Das kann ich akzeptieren.
Das kann ich akzeptieren, aber dass dann noch Gegenspieler gekommen sind, das habe ich dann eben ein bisschen too much gefunden. Sogar mit einer Tätigkeit, wenn man es genau anschaut. Mhm. Auch wenn es nur ein leichter Fußschlag auf den Kopf ist, ist ein leichter Fußschlag. Ich hätte dem Roma-Spieler dann gerade die Rollkarte gegeben, wenn ich Schiedsrichter gewesen wäre. Und du weißt ja, ich bereite mich ja vor auf meine Schiedsrichterkarriere.
Ja, zum Schiedsrichter habe ich es leider nicht gebracht. Also ich habe zwar den Schiedsrichterkurs gemacht, wo ich meinen Trainerschein gemacht habe damals. Aber sie haben mich auch wollen anwerben, aber ich habe gesagt, nein, ich habe jetzt nicht noch Zeit noch für den Verein, da einen Pflichtschiedsrichter zu mimen und da am Samstag oder Sonntag oder während der Woche unterwegs zu sein und da die entsprechende, ja, die entsprechende Beteiligung für den Verein dann da quasi reinzuholen, wo sie brauchen, oder? Ich bin einfach zu wenig begeistert. Ich bin nicht gern Schiedsrichter, ehrlich gesagt. Also ich sehe mich nicht in dieser Rolle. Ich habe keine Lust drauf. Es gibt aber Leute, die geil drauf sind. Du hast ja Erfahrung damit, aber dir ist es, glaube ich, auch nie um das gegangen, oder? Dass du der Gott auf dem Platz bist, oder?
Nein, also ich muss sagen, was mich jetzt reizt, um Schiedsrichter zu machen, ist erstens mal, dass man quasi beim Rennen bezahlt wird.
Das
macht auch viel mehr Spass, also wenn man am Sonntagmorgen einfach da eine Runde geht, gut joggen, also von dem her, das ist so, ich sage jetzt mal, die Hauptmotivation. Nein, natürlich nicht, sondern ich habe in meinem Leben, auch wo ich Spieler gewesen bin, immer wieder Juniorenspiel pfiffen. Quasi, man hat ja immer etwas für den Verein sollen müssen und sollen tun. Also da habe ich mich einfach immer für Schiedsrichterleistung entschieden, anstatt für Pommes oder Bratwurstleistung. Und haben somit, ich würde mal sagen, etwa 100 Spiele geleitet. Und es ist ja klar, umso kleiner, dass die knirpsig sind auf dem Spielfeld, umso, ich sage jetzt mal, einfacher ist es, um ein Spiel zu leiten. Aber weil es auch zum Beispiel bei den ganz kleinen keine Offside gibt, also dann hast du ja wirklich fast nichts mehr zu tun. Umso grösser das werden, umso anspruchsvoller wird es. Aber auch dort mit einer gewissen Autorität, wo man einfach von Anfang an, ich sage jetzt mal, ein bisschen wie ein Lehrer. Der Lehrer muss der Chef sein und genau gleich muss der Schiedsrichter der Chef sein auf dem Platz. Und wenn man das von Anfang an signalisiert, dann hat man, ich sage jetzt mal, gute Chancen, dass man so ein Spiel relativ gut über die Runde bringt. Ist klar, man hört auch immer wieder von Schiedsrichtern, die beschimpft und geschlagen werden. Also das braucht ja kein Mensch. Also sollte das passieren, dann weiss ich auch nicht, ob ich dann weitermache, je nach, wie soll ich sagen, nach Intensität. Mhm. Aber nein, also ich bin da positiv, dass man, wenn man das Spiel von Anfang an sich reisst und klar macht, wer der Chef auf dem Platz ist, dass man dann gute Chancen hat, dass man das gute Spiel kann leiten. Und eben, es geht überhaupt nicht darum, dass man dann möchte irgendwelche Machtlüste befriedigen am Sonntagmorgen, sondern eben, dass man einfach durch das, das ist Taktik, zum eigentlich Spiel relativ ruhig behalten. Und ich, was ich eben glaube, ist, dass man gerade so als Beispiel in einem Seniorenspiel vor dem Spiel, genau das, was du vorher ein bisschen thematisiert hast mit dem GC-Goal, da muss man halt den Spieler sagen, hey, los, ich bin allein, ich muss selber entscheiden, ich bin vielleicht dann im Mittelfeld und da kommt ein Steilpass, ich kann nicht wissen, mit hundertprozentiger Sicherheit, ob es Offside war oder nicht. Ich pfeife aber nur, wenn ich sicher bin, dass es ein Offside ist. Wenn ich kein Offside sehe, dann pfeife ich auch keins. Und sehr wahrscheinlich werde ich ab und zu mal nicht richtig liegen in dieser Annahme, weil das eben sehr schwierig ist, wenn man da nicht gerade auf der Linie ist. Aber appellieren quasi dann an die Spieler, dass das einfach akzeptieren, genauso wie ich dann auch akzeptiere, wenn 3 Minuten später der Stürmer von 4 Meter, 8 Meter übers Goal schießt. Wenn wir uns da einigen können, dann denke ich, wir das Spiel über die Bühne und das wollen ja eigentlich alle, die im Spiel teilnehmen.
Genau, also wenn dann alle quasi die, wie soll ich sagen, den Geist und die gegenseitige Grosszügigkeit hätten, dann würde das reibungslos funktionieren, oder? Also es ist ja, wie soll ich sagen, das ist dann quasi, wäre dann von der Menschlichkeit her und eben von der Grosszügigkeit her, wäre das so optimal, wenn es so könnte laufen.
Ja, ja, aber jetzt, wo ich mich selber reden gehört habe, habe ich mir gerade vorgestellt, und jetzt macht der Vortrag irgendwie im Juchhof, beim Spiel, irgendwie
tun wir jetzt. CD Kroatien gegen Serbien.
Das hast du jetzt gesagt, ja, genau. Also, erstens mal verstehen sie vielleicht nicht, aber zweitens, ja, genau. Wird wahrscheinlich eben doch dann nicht akzeptiert.
Oder, und, oder zwischen Kosovo und Pristina oder irgendwie so, dann wäre das auch wäre es unmöglich quasi. So.
Aber wir wollen jetzt da nicht ein paar Tische, wir können auch sagen, FC Calabrese gegen FC Avellino. Da ist auch
ja, gibt es ja auch. Gibt's ja auch,
gibt's ja auch. Also wir wollen da niemanden da ihm jetzt nahe treten, sondern wir wissen, es gibt Spiele, die einfacher sind und da gehört sicher ein Juniorenspiel bei den F-Junioren dazu. Und eben dann gibt es Derbys im Jugo. Wir können es ja mal so nennen.
Aber wenn du jetzt nur ganz kurz, also wir machen ja nicht mehr, bleiben nicht mehr lange mit dem Thema, aber nur ganz kurz, hat es nicht damit zu tun, dass du Freude hast, dass die Jungen, die kleinen Fußball spielen, dass du auch aus Lebensfreude eher dort gehst, go pfeifen?
Ja, sicher.
Vielleicht.
Ja, das ist nicht nur vielleicht, das ist natürlich auch einer der Hauptmotivatoren, ganz sicher. Wir haben selber ja Fußball gespielt, wir haben selber immer einen Schiedsrichter gehabt und das ist sicher auch ein Weg, um etwas zurückzugeben. Aber es muss ja einem auch Spass machen. Eben, mir hat es ja Spass gemacht, wenn ich ein Spiel gepfiffen habe und dann war eigentlich alles reibungslos gewesen und ich sage jetzt mal, die Spieler, die gewonnen haben, haben besonders Freude gehabt. Die, die verloren haben, haben wenigstens keine Freude gehabt, dass du da das Spiel nicht verpfiffen hast. Mhm. Und von dem her hast du völlig recht, dass natürlich so viel Zeit investiert, auch in das Hobby, sage ich jetzt mal, und das machst du nur, wenn es dir wirklich auch Spass macht. Und ich glaube, meine Anfangsausführungen sind ein bisschen provokativ gewesen, aber nicht ganz falsch ist der Gedanke, dass du quasi gezwungen bist zum Rennen. Also von dem her, das ist, da bleibe ich dabei, dass es mir Spass macht, das Spiel zu leiten und dich auch dementsprechend mit Laufleistung zu zeigen, anstatt irgendwie am Morgen einfach so allein im Balkon zu joggen.
Aber Nicola, dass du das jetzt noch explizit erwähnst, hat für mich so ein bisschen die Funktion von einer Selbsthypnose, dass du im Prinzip glaubst, was du dir das aber quasi als Appell mitgibst.
Ich würde Ihnen sagen, das kommt vielleicht so über, weil du mich einfach ein zweites Mal danach gefragt hast.
Ich finde es einfach witzig. Aber ich finde es also positiv.
Ich schicke dir eine Einladung, wenn ich dann mein Debüt habe. Im Juni.
Okay. Alles klar. Ich würde sagen, ich tue mal überleiten zum nächsten Thema. Damit wir es nicht ganz aus den Augen verlieren. Du hast ja so schön schon von der Bundesliga geredet und vom Herr Rose, ein Trainer von RB Leipzig. Mhm. Und wir reden ja immer wieder über, warum schafft man Trainer, also warum versucht man Trainer loszuwerden, also wer ist eigentlich dahinter und was sind da vielleicht noch Überlegungen, die jetzt nicht so offensichtlich sind oder wo man nicht darüber reden soll in der Öffentlichkeit. Ja? Da gibt es ja verschiedene Sachen, auch mit wie viel Geld muss man im Abfindung zahlen und so weiter, oder? Dass man vielleicht Trainer noch ein paar Spiele länger behalten. Und ist jetzt ein bisschen lange Überleitung gewesen, sorry, aber ich wollte auf den Pep Guardiola sprechen kommen. Den hast du ja besonders gern, oder? Er ist ja fast dein Zwilling eigentlich. Also, man könnte dich auch dort anstellen und man würde keinen grossen Unterschied sehen.
Du bist jetzt ein bisschen frech. Oder,
Ja, nein, vom Habitus her. Also, ist ein bisschen frech von mir, ich weiß. Wenn ich dich sehe, dann denke ich immer den Pep Guardiola auf eine Art. Keine Ahnung, mit dem Unterschied, dass er so verbissen ist. Er ist so verbissen, so ehrgeizig. Und du bist, was er ehrgeizig ist, bist du halt eben locker, oder?
Ja, da hast du dich jetzt schön ein bisschen rausgeritten.
Ja, schon. Natürlich.
Auch das, wo du dich da langsam reinbegeben hast. Also was man sicher kann sagen, dass bei Man City das Geld keine Rolle spielt. Also von dem her, jetzt in dem konkreten Fall, ich würde mal sagen, auch allgemein, der Trainerposten ist wahrscheinlich ja noch einer der günstigeren. Ich meine, jeder Spieler, den man für 10 Millionen kann kaufen kann, gilt ja als ein Schnäppli. Oder als kein Transfer, weil es ja quasi kein Betrag ist. Und da kann auch eine Abfindung, die dann für den Trainer fällig ist, sicher nicht ein Grund sein, dass man dann den behaltet. Und die Mechanismen, die wir ja kennen im Fußball, sind ja so. Das sieht man jetzt eben genau im Fall Rose. Wenn man ein paar Spiele verliert, gerade am Stück, und dann eben vor allem, wenn das Saisonziel, wo meistens mit Geld zu tun haben, also Champions League Qualifikation jetzt im Fall RB Leipzig, wenn die in Gefahr ist, dann ist das immer ein guter Grund, um den Trainer zu wechseln, um den berühmten neuen Impuls reinzubringen. Und von dem her denke ich, dass das jetzt eben im Fall Pep Guardiola einfach wirklich ganz eine lustige Zeit ist, wo er ja so viel verliert, wie normalerweise. Normalerweise braucht er 3 Jahre, um so viel Spiel zu verlieren, wie er jetzt in einem Monat verloren hat.
Ja, aber das ist nicht ganz wahr, oder? Weil er hat einfach keine Krise in dem Sinn gehabt, sondern sie haben trotzdem ein paar Spiele verloren. Also, aber sie haben halt gegen ihre direkten Konkurrenten haben sie, ja, das Spiel gewonnen. Sie haben es nicht aneinander gereiht. Also die haben mal ein Spiel verloren, vielleicht, weil der Gegner vielleicht einen Penalty bekommen hat oder ihre Stürmerstar da die Goal nicht gemacht hat. Wo er angeblich soll, wie auf dem Fliessband soll können abrufen. Das ist ja nicht passiert. Also, und jetzt ist es eben am Stück passiert. Und andere Teams, auch Spitzenteams, haben ja das dann laufend, also sicher 2-3 Mal in der Saison. Also wenn ich andere Ligen gesehen habe, hat er einfach eine unglaubliche Konstanz mit einem eingespielten Team erreicht, mit ein paar, du sagst immer so schön, ein Team, ich meine, das hast du gesagt, ein Team braucht irgendwie gerüstete Achse irgendwie, wo dann einfach wie eine Maschine funktioniert. Oder wer hat das gesagt? Das bist nicht du gewesen, gell?
Nein, ich
weiß
nicht, aber
ich glaube, ein Fernsehmoderator gewesen, der mich jetzt beeinflusst hat.
Wahrscheinlich verwechselst du mich nicht nur mit dem Pep Guardiola, sondern eben auch mit dem Fernsehmoderator. Im Übrigen habe ich jetzt gerade schon nachgeschaut. Wir reden da vom 30. Oktober, wo die Niederlagenserie angefangen hat. Und das sind dann, wettbewerbsübergreifend. Also das heisst EFL Cup, Premier League und Champions League, sind das 5 Niederlagen am Stück gewesen. Und die haben also quasi dann durch das spezielle Unentschieden 3-3 in der Champions League dann noch ihre Fortsetzung gefunden, wie Feyenoord, wo man eigentlich auch fast kann in der Niederlage anschauen kann. Und dann ist die Niederlage in Liverpool geworden. Das heisst, also der Pep Guardiola hat im November, wenn man so will, kein einziges Spiel gewonnen, 1 Unentschieden und 6 Niederlagen. Und ich habe gerade heute zufällig eine kleine Statistik gesehen, dass San Marino im gleichen Zeitraum mehr Punkte geholt hat mit weniger Spiel als Manchester City. Ich glaube, das sagt alles. Hättest du Ende
September... Du bist aber nicht Bild- oder Blick-Reporter, der auf Sensationen geil ist und auf Vergleich, wo man nicht kann, miteinander anstellen.
Ich wollte dich nur ein bisschen korrigieren, weil du gesagt hast, sie hätten dir nicht am Stück verloren.
Nein, ich habe es falsch ausgedrückt. Ich wollte sagen, es ist zum ersten Mal, dass sie so am Stück ein paar Spiele verloren haben.
Das schon.
Genau. Und eine andere Mannschaft in England war auf dem Weg zum Meistertitel gewesen, vor etwa, wie viele Monate ist das her? Noch nicht so lange, 7 Monate. Und hat dann auch so eine komische Serie angelegt und die nennt sich FC Arsenal. Ja. Und die sind vor dem Pep Guardiola seinen Mann gelegen, punktetechnisch. Und zwar mit relativ viel Abstand, glaube ich, 5 oder 6 Punkte. Oder sogar noch mehr, oder 7. Und am Schluss haben sie 8 Punkte Rückstand gehabt, irgend so etwas. Sie haben nochmal aufgeholt, aber sie haben eine Zeit lang dann 8 Punkte Rückstand gehabt, kurz vor Schluss.
Ja, so Sachen können immer passieren, weil du kannst eben genauso wie du eine super Serie mit 6 Siegen hintereinander kannst aneinander reihen, was ja auch außergewöhnlich ist. Genauso kann es auch mal passieren, dass das eben genau umgekehrt passiert. Es ist unüblich, beides. Aber eben, das sagt ja alles, wenn ein Verein wie Arsenal, wo sicher einer der besten Trainer hat, weltweit, wie ich so finde, der Herr Arteta finde ich sehr gut, wie er arbeitet, sieht man auch in dieser Doku über Arsenal, hat ja sicher auch viel von Pep übernommen, ist ja sein Co-Trainer gewesen, bis er zu Arsenal gewechselt ist, haben ja auch ungefähr das gleiche Temperament, würde ich mal sagen, und von dem her Ja, das kann immer passieren, dass es jetzt Man City passiert ist. Ja, was aber auch noch ein bisschen lustig ist, dass dann eben der Verein genau in dieser Zeit mit dem Pep Guardiola nochmal verlängert hat. Das müssen wir vielleicht auch noch erwähnen.
Ja, weil sie keine grundsätzlichen Zweifel haben an der ganzen Geschichte, oder?
Richtig, weil er eigentlich immer noch ein Erfolgsgarant ist, auch für die nächsten Jahre.
Ja.
Quasi mit unlimitierten Mitteln vielleicht wieder eine Champions League zu holen.
Ja, unglaublich, wenn einmal so ein paar Spiele verloren gehen, wo sie auch ein bisschen Pech gehabt haben, muss ich jetzt auch sagen. Wenn ich zurückschaue auf die Spiele, ich bin ja ein Manchester City-Hasser, aber ich schaue natürlich ihre Spiele auch, um zu schauen, wie sie Goal machen, wie sie sie rausspielen. Weil das ist das, wo mein Interesse halt ist. Oder? Also wie schaffen es die, mit welchen Mitteln schaffen es die, dann sich durchzusetzen oder einmal gegen starken Konkurrent plötzlich 3-0 zu gewinnen oder am Schluss beim Unentschieden dann noch das entscheidende Goal zu machen, einfach wie sie das machen, oder? Also das ist für mich wie so ein Untersuchungsobjekt und sie sind ja schon das Mass der Dinge gewesen, die letzten Jahre. Nicht in allen Spielen, die sie natürlich da, oder allen wichtigen Spielen, aber sie sind schon eine Maschinerie, das ist unglaublich, ja. Ja. Ja, wo auch nicht in Stocken geraten ist. Ich sage immer noch, viele kommen dann schon einen Schritt weiter interpretieren und sagen, ja, weil der und der Spieler nicht spielt und so, sind sie nicht mehr ganz so dominant. Mag ja sein, aber sie haben immer noch zig andere, die es können anschieben, oder?
Richtig, also wenn man jetzt sagen, dass der Rodri quasi wegen seiner Verletzung so bestellt, dass man nicht mehr kann irgendwie gewinnen, so wie vorher, dann haben sie etwas falsch gemacht oder dann haben sie einfach das Spiel zu fest auf den Rodri ausgerichtet, das glaube ich eben nicht. Ich weiß nicht, Linus, bist du einverstanden, wenn man zum Beispiel eben das, was du angetönt hast, es ist interessant zu verfolgen, wie Man City spielt. Kann man vielleicht so sagen, dass Man City halt total auf Ballbesitz fixiert ist? Das tun sie auch nach jedem Spiel erwähnen. Der Pep Guardiola, aber auch der Arteta, sie sagen ja immer, sie hätten das Spiel im Griff gehabt. Sie sprechen da sicher mal den höheren Anteil an Ballbesitz an. Was aber Liverpool im Moment so gut macht, ist eben, dass die nicht unbedingt so auf Ballbesitz machen, sondern eben den Club Fußball eigentlich weiterführen. Und das wäre einfach vertikal und nicht so viel horizontal wie Man City. Würdest du mir da recht geben?
Das ist natürlich eine grosse Frage, tatsächlich. Ich sehe es genauso wie du. Und zwar ist mir das auch aufgefallen, gegen Newcastle, dass sie einfach konsequent ihre Angriffe als Liverpool, gell? Also jetzt bei Liverpool, konsequent vertikal spielen und dann oftmals, aber das glaube ich, das Trainieren, dass sie den Ball zurücklegen oder in die Mitte passen und das ist aufeinander abgestimmt. Also das ist bewusst so, dass dann die wie Töff gehen und also eben sie rennen wie verrückt und sie rennen genau in die Räume und da habe ich so das Gefühl, die Flügel tun einfach fast wie blind in die Mitte passen und dann steht einfach einer dort, der sie reindrückt. Und zwar nicht, aber nicht kopflos, weißt du, also ich sehe bei anderen Spielen, sehe ich teilweise so komische Flanken, aber bei denen vor allem flache Flanken, also Pass.
Ja.
Ja.
Nein, das kannst du trainieren.
Und auch das Laufen und das Antizipieren, oder? Wer muss jetzt in welchen Sektor auf dem Feld, wer muss welchen Raum setzen, oder? Und auch um die gegnerische Abwehr ablenken, irgendwie, die laufen teilweise auch so über Kreuz, oder? Dass es dann das Durcheinander gibt in der anderen Mannschaft, oder? Hinein, weil die vielleicht Mahndeckung machen oder irgendetwas. So, und jetzt Manchester City, ich habe gesagt, ich sehe es gleich wie du, sie spielen eher Ballbesitz spielen, aber sie haben einen grossen Vorteil, sie haben unglaublich viele verschiedene Spielertypen und ich habe eigentlich das Gefühl, zu dem Ballbesitz oder dem dominanten Fußball, den sie spielen, weil sie auch die Leute dazu haben, wo jetzt teilweise verletzt sind oder wo es vielleicht nicht mehr so dominant ist, haben sie ein Kopfball-Ungeheuer vorne oder einen Stürmer, der kann rennen, eben Kopfball und man kann einen Steilpass schicken, Dann haben sie so Typen wie der Foden, wo kleiner sind und wendiger sind. Sie haben einfach mega viele Optionen und ich glaube, sie können es eben auch anpassen, dann, je nachdem. Also das heisst, ich kann entweder dem Spieler sagen, jetzt mach eher das oder so, ihm das mitteilen, oder sie wechseln in der Pause irgendwie an andere Spielerinnen und so. Und sie haben irgendwie wie eben genug Spieler, die gut können den Ball heben. Auch. Also sie geben nicht irgendwie den Ball einfach so sinnlos irgendwie ab. Das läuft gar also, nicht bei ihnen. Also.
Kann denen den Böllen nicht so einfach wegnehmen. Sie können sehr gut abdecken oder dort sofort weiterspielen, dass du eigentlich
entscheiden,
soll ich die Kräfte überhaupt investieren, um irgendwie probieren, den Ball denen wegzuluxen, weil wahrscheinlich habe ich sowieso keine Chance, dann ist der Ball schon lang weg.
Und ja, vielleicht bin ich bemüht irgendwann, oder?
Oder? Mhm. Das ist eine gewisse Dominanz, die City hat. Und darum ist das jetzt auch interessant zu verfolgen, was sich jetzt im Moment sieht, so aus, als wäre der Liverpool-Fußball erfolgreicher. So eine Momentaufnahme. Mal schauen, ob das bis Ende Saison so hebt. Also, meine Frage an dich wäre: Würdest du einen Batzen auf Liverpool als Meister setzen?
Nein, ich wette immer auf Arsenal, das weißt du ja. Also ich sehe immer noch Arsenal auch noch in der Rolle vom lachenden Dritten schlussendlich. Wäre noch denkbar, dass die es auch noch durchziehen bis zum Schluss.
Ja, wenn ich gerade auf die Tabelle schaue, Arsenal an dritter Stelle. Mhm. Ja, doch. Ein paar Punkte.
Also, Liverpool muss natürlich jetzt anfangen, Punkte abgeben. Das,
doch, sieben Punkte Rückstand gesehen jetzt gerade. Punkte ist doch ein gewisses Poster. Jetzt mal auf Arsenal. Mittlerweile hat sich ja Chelsea wieder erholt. Hat gleich viele Punkte wie Arsenal. Mhm. Und erst dann kommt dann Man City mit 16. Also Liverpool 35, Chelsea und Arsenal 28 Punkte und Man City 26. Und du sagst, 7 Punkte von Arsenal, ja, da gebe ich dir recht, ist sicher machbar. Müsste eben Arsenal auch eine kleine Serie starten. Nur so kannst du quasi Druck ausüben, dass vielleicht Liverpool ein bisschen ins Stauchen kommt. Aber 7 Punkte ist eben schon ein kleines Pölsterli.
Wir müssten mal schauen, wer gegen wen schon gespielt hat. Ich meine, Liverpool hat jetzt City ja geschlagen. Liverpool hat im letzten Moment gegen Arsenal ausgeglichen. Arsenal hat eigentlich Liverpool schlagen. Vielleicht hast du das noch in Erinnerung. Also die haben dort natürlich gegen die direkten Konkurrenten haben sie natürlich schon aufs Maximum fast raus. Eben Newcastle hätte jetzt auch noch mal können, 3 Punkte holen, ist dann aber nur einer geworden. Also die sind da solid und ich glaube, sie haben die einfacheren Gegner bis jetzt gehabt. Da müssen wir mal den Spielplan anschauen.
Okay, jetzt fehlen noch vier Spiele, also jetzt haben wir 14 Spiele.
Ja, ich sage mal nach der Weihnachten dann ja, so
Anfangs Jahr und da kann man vielleicht ein bisschen mehr sagen, würde ich noch abwarten. Dann hat dann jeder einmal gegen jeden gespielt und dann ist von dem her ein bisschen gerechter, um das zu verfolgen, das was du jetzt ein bisschen angesprochen hast.
Aber sie sind explosiv, die Liverpooler. Also das wird sicher, wenn sie da weiterspielen, dann gerade der Meistertitel an sie, wenn sie keinen Einbruch haben.
Aber das ist eigentlich schon noch eindrücklich, weil viele haben ja gesagt, Nachfolger vom Club, da bist du ja eigentlich nur zum Scheitern verurteilt. Also da hast du eigentlich keine Chance, um das zu erfüllen. Und dann präsentiert Liverpool. Ich weiß nicht, hast du den Namen gekannt, Arne Slot, vorher?
Nein, sag mal, von welchem Verein das er kommt. Ist er ein Feyenoord-Trainer gewesen?
Ja, ich kann nicht sagen, dass ich den gekannt habe. Also, ich habe ihn auch nicht gekannt. Eben drum.
Man hat also, ich habe den Namen mal gehört und dann natürlich, wo es die Anbahnung mehr hat.
Ich könnte sein, dass es Feyenoord ist, wo er hergekommen ist. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Von dem her wird es wahrscheinlich stimmen. Aber eben, dass er so erfolgreich ist, das hätte man ja definitiv nicht erwartet. A, wegen dem Konkurrenten und B, wegen dem Nachfolger vom Club. Und trotzdem ist er jetzt quasi mit 7 Punkten Vorsprung an erster Stelle. Und da muss man sagen, das ist ja schön am Fußball, dass es damit eben genau die Überraschungen gibt.
Ja, also wir wissen nicht, was passiert ist. Vielleicht hat er einen cleveren Weg gefunden, quasi der Weg, wo der Klopp und seine Assistenz und der Co-Trainer da eingeschlagen haben, irgendwie mit dem, was er als Idee noch reingebracht hat, zu kombinieren. Und jetzt ist das quasi wie, nicht Kopie davon, aber irgendwie genauso stark oder sogar vielleicht ab und zu mal noch krasser, noch besser, vielleicht in gewissen Momenten.
Ich glaube, du hast recht, dass wenn er eine intelligente Person ist und den Eindruck macht er auch, dann hat er wahrscheinlich eben genau nicht alles umkrempelt, sondern hat gesagt,
das macht euch stark schon, das behalten wir oder so. Ja.
Wieso sollen wir daran rütteln? Und ich glaube, auch Liverpool hat ihn wahrscheinlich auch aus irgendwelchen Gründen ausgesucht. Darum sind sie auch von Namen gekommen, die wir jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt hätten. Und ja, es scheint wirklich funktioniert zu haben. Und es ist eine unglaubliche Überleitung zum nächsten Thema, das ich mit dir möchte anschauen. Und zwar siehst du da gewisse Parallelen, eventuell zum SC Freiburg? Und zu dieser
Ich weiß ja, dass das eines von den Lieblingsthemen ist. Der SC Freiburg hat es dir angetan und natürlich auch wegen dem tollen Trainer, den sie über wie viele Jahre, 13, 15 Jahre gehabt haben, keine Ahnung.
Weiß es nicht mehr los. Da kannst du mich fragen, 2011 bis 2024.
Nein, 13 Jahre. 13 Jahre in dem Fall. Ja, und der ist ja schon länger im Verein gewesen. Dort haben sie ja ein anderer Vorgang gewesen. Dort hat man quasi einen vereinsinternen Trainer hat man zu seinem Nachfolger gemacht, der selber Spieler war. Ein defensiver Mittelfeldspieler, der Schuster. Und ich sehe da, wenn ich sie spielen sehe, also ich gehe jetzt auf das, was ich gesehen habe, sehe ich natürlich Parallelen dazu, was Spiel angeht. Das ist irgendwie ähnlich. Aber wenn du ja jahrelang die gleiche Mannschaft zusammen hast, weitestgehend, ist das nicht klar, dass das dann vielleicht einfach so fortgeführt wird.
Also ich glaube auch, mir ist aufgefallen, dass er wahrscheinlich...
Also es sieht vom Bild, so von der Dynamik her, sieht sehr ähnlich aus. Also wie sie da auch pressen auf dem Feld und so, das ist alles...
Richtig.
Ja, was nicht, mir... Kopie, aber es sieht einfach, ja, es sieht wie eine Kopie aus. Oder ist ja, vielleicht ist es ja Kopie.
Und er hat eben genau die guten Sachen probiert beizubehalten. Das sehe ich genauso wie du, dass er eigentlich, ich sage jetzt mal, wenn sie spielen siehst, hast du das Gefühl, es ist immer noch der Streich Fußball. Aber was mir aufgefallen ist, er hat überhaupt kein Problem, irgendwelche Stammspieler, die früher beim Streich eher gesetzt waren, die einfach draussen zu lassen und andere zu spielen. Ich meine jetzt zum Beispiel da der Chico Höfler hat jetzt ein paar Mal draussen gelassen. Auch im Sturm vorne hat er
den Höhler. Höhler.
Nein, der Österreicher.
Der Höhler hat er auch draussen gelassen.
Ja, der Höhler sowieso auch, ja. Aber auch der gute Stürmer, da der Österreicher, der von der österreichischen Nazi, wie heißt er schon wieder?
Irgend so einen...
Gregoritsch,
genau.
Der Gregoritsch, hat er auch viel mal auf der Bank rausgelassen. Er hat keine Hemmungen, da Spieler draussen zu lassen, wo man vielleicht gemeint hätte, die haben doch beim Streich immer gespielt, wenn sie fit gewesen sind. Was er nicht macht, ist zum Beispiel der Grifo, den lässt er immer spielen, auf den setzt er total, der ist auch wichtig. Aber im Prinzip ist er der Chef, er macht das meiner Meinung nach überraschend gut. Sie sind absolut im Soll, also von dem her, der 5., 6. Rang, da ist man in Freiburg zufrieden, man ist da nicht so hochmäßig und hat das Gefühl, man müsse irgendwo, das gefällt mir sowieso an Freiburg. Das ist genau wie bei Atalanta Bergamo, die probieren einfach das Maximum rauszuholen, die verschwenden keine Energie und sagen, du, wir wollen Dritte werden, weil das kannst du ja eh nicht steuern, du kannst ja das Spiel der Gegner, wo du nicht spielst, kannst ja du gar nicht beeinflussen, was deine Konkurrenz macht. Du kannst nur steuern, dass du eigentlich das Beste probierst rauszuholen. Und darum gefallen mir die Vereine auch. Die probieren sich einfach stetig zu verbessern, Jahr für Jahr, machen gute Einkäufe, tun junge ausbilden. Und ich finde das eben schön, wenn dann so ein Verein Erfolg hat. Und Erfolg ist bei denen eben nicht ein Pokal ums Verrecken, sondern einfach Erfolg ist, dass man stetig besser wird und immer unangenehmer wird für die Gegner. Und dann auf einmal heisst es eben Freiburg, wie auch Atalanta gehört, schon ein bisschen zu den, ich sage jetzt mal nicht gerade Mitfavoriten, aber die werden dann sicher nicht irgendwie für den Abstieg genannt, so wie es früher war, ist noch nicht so lange her, sondern man traut ihnen einen Europapokalplatz zu. Und das freut mich immer, wenn so Vereine Erfolg haben.
Ja, sicher. Nicola, wir sind schon sehr vorgeschritten, was die Zeit angeht. Ich habe jetzt noch mal überlegt, wie lange wir da schon am diskutieren
sind. Weißt du, ich bin ein Zahlenmensch. Ich kann dir sagen, wir haben etwa 50 Minuten.
Echt? Erst? Ja. Ist mir jetzt länger vorgekommen, das ist aber ein gutes Zeichen.
Wie auch immer.
Genau.
Ja, ich würde sagen, ja, wir sind ein bisschen beim Thema gewesen, was uns so aufgefallen ist, in den Spielen, die gewesen sind. Hast du vielleicht noch etwas, was du willst, in die Runde bringen?
Ja, also wir haben ja amigs noch so einen Zweitliga-Flash, also in den unterschiedlichen Ligen, wo top sind, da in dem zweithöchsten Regal. Mir ist nichts Spezielles aufgefallen, irgendwie grossartig, ausser eine kleine Sache noch. Der HSV hat wieder das Lebenszeichen von sich gegeben. Weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Der Hamburger Sportverein.
Ich glaube, mit einem 3-1 beim KSC, wenn es mich nicht täuscht.
Ja, richtig. Wie heißt das? Wildparkstadion haben sie zu Karlsruhe wieder gewonnen, erstaunlicherweise. Sie sind
mit dem neuen Trainer natürlich.
Mit dem alten Assistenztrainer, der zum zweiten Mal schon wieder einspringt und die Mannschaft anführt und versucht einzustellen auf Sevilles nächstes Spiel. Und das auch wieder akzeptiert hat, dass er auf Zeit Trainer ist. Anscheinend ist er noch so jung oder hat eine entsprechende Haltung, dass er das akzeptiert. Also ich wäre kein zweites Mal eingesprungen, ehrlich gesagt. Ich würde das nicht vertragen, wenn es dann wieder sagt, hey komm, lieber Linus, mach jetzt mal wieder, oder jetzt bist du wieder gut genug. Aber vielleicht ist das auch hängt das davon ab, wie lange man schon im Business ist oder was man, wie bildet man von sich selber ist, oder? Vielleicht gibt es Leute, die nur mehr wollen dienen und nicht wollen, der Starste auch noch als Trainer.
Ja, aber da bin ich nicht ganz einverstanden, weil Linus,
wie viel. Ja, das ist gut, dass du mir widersprichst.
Wie viel ist das schon passiert, dass eine Übergangslösung dann schlussendlich irgendwie die ersten 5 Spiele gewonnen hat? Und dann hat man einen behalten. Es kommt mir da gerade der Fall in Sinn. Gladbach ist das mal gewesen. Mit
also das ist einfach ein gutes Thema.
Ja, ich sage nur, es ist einfach eine Chance. Also von dem her verstehe ich jetzt da den Co-Trainer, dass er sagt, ja, die Chance, die nehme ich, die packe ich jetzt mal, ich probiere das Beste. Und wenn jetzt hat er ja schon angefangen mit der Serie, die ich jetzt angesprochen habe. Also ein Sieg hat er schon. Jetzt stell dir mal vor, jetzt macht er nochmal 4. Und dann sind wir so gegen Weihnachten und dann gibt es doch keinen Grund, zu ihn ersetzen und dann kommt er ein Vertrag über. Das ist eine Chance für ihn.
Schon klar, ist auch schon genau anders gelaufen, oder? Das eine im Prinzip, wo das Gefühl hast, aus dem könnte man jetzt quasi dort belassen auf dieser Position, weil er es gut macht. Und dann hat man knallhart ihm eine vor die Nase gesetzt, irgend so einen Starttrainer oder irgendetwas.
Ja, richtig. Und ja.
Ich weiß, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel, vielleicht weißt du eins.
Nein, so wie du das jetzt gerade sagst, nicht. Bei mir ist das in Sinn vom Schubert, wo man eigentlich als Übergangslösung, aber auch bei Mainz ist es gerade mal so gewesen. Nein, bei Mainz ist es eben so gewesen, dass es nicht funktioniert. Nein, genau, bei Mainz ist es so gewesen, der Sievert vor etwa 2 Jahren, der haben sie ja als Übergangslösung installiert, der ist erfolgreich gewesen.
Dann ja, eben genau. Da der meine ich genau.
Macht, hat er dann angefangen zu verlieren und dann hat man quasi dann für teures Geld wieder entlassen müssen. Aber von dem her eben, man hat ja nie eine Kugel, wo man vorher kann wissen kann, welche Entscheidung das dann die richtige ist. Aber für den Trainer ist das sicher jetzt eine Chance beim HSV. Darum verstehe ich das schon, dass er die angenommen hat. Und wenn er halt wieder dann ins zweite Glied muss zurückgehen, weil sich der HSV für einen Trainer entscheidet. Man redet ja schon wieder vom Labbadia, oder?
Nein, das ist jetzt, sind die allerneuesten Nachrichten, dass der Labbadia wohl nicht verpflichtet wird. Aha. Und man hat sich dann, die einen haben sich gefreut, dass der Labbadia nicht wieder Auferstehung feiern wird jetzt in dem Zusammenhang und die anderen haben gestöhnt, dass nicht der Labbadia geholt haben, oder? Aber das ist ein Gerücht, das ist noch nicht bestätigt und so, das ist unkommentiert geblieben. Aber es ist gemeldet worden, dass der Labbadia nicht wird werden.
Soll ich dich jetzt mal überraschen mit einem Namen, den ich jetzt im Ernst gut würde finden für den HSV?
Ja, wer?
Bruno Berner.
Das stimmt. Wieso du jetzt? Ja, genau, warum du jetzt den Bruno Berner da
spielst. Twitter ist irgendwie eine Verschwörung. Nein, weil ich meine das ernst. Ich würde ihm das zutrauen. Ich finde, er ist als Trainer schon klar, wenn man jetzt da die letzte Station mit GC anschaut, die ist nicht ganz glücklich gewesen, aber das hätte er sich eigentlich gar nicht dürfen antun. Von dem her, ich würde sagen, mir ist jetzt einfach der Name gerade in den Sinn gekommen. Ist wahrscheinlich
eine kleine
Chance, dass das stattfindet, aber...
Das wünsche ich dem Bruno Berner gar nicht. Ich finde ihn eigentlich sehr sympathisch und ich habe sehr viel übrig für den Bruno Berner. Aber das würde ich ihm mit bestem Willen, würde ich ihm das nicht wünschen.
Dass er sich das antun.
Nein, es geht nicht ums das Antun, sondern es ist ein Platz, wo die Erwartungshaltung so hoch ist und so viele Schlangen, also so viele Nattern rumschwirren und wo man schwierig kann glücklich werden, oder? Also man muss ja dann quasi wie zu viele Erwartungen gerecht werden. Und das macht so einen Stress und ich weiß nicht, ob das...
Der Stress hast du in deinem Job sowieso.
Ja, nein, aber im Sinn von wie... du brauchst so viel Energie für Sachen zum Abwehren und so also wenn ich Trainer irgendwo wäre, müsste sie mir einfach freie Hand geben und ich müsste das Gefühl haben, nicht, dass sie mich jetzt unbedingt wollen, also es gibt ja immer mehrere Lösungen, sondern dass ich dort das Gefühl habe, okay, ich kann dort in Ruhe arbeiten.
Ja, da gebe ich
und dir recht. Und es ist eine Medienstadt, dort hat so viele Zeitungen, so viele Reporter, wenn dort irgendetwas umgeht oder einer ein bisschen im anderen Kragen nimmt im Training, dann ist das schon auf der ersten Seite von der Zeitung.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist sicher im Vergleich zu der Schweiz ist das ein anderes Kaliber, wenn du in einer Stadt wie Hamburg Trainer bist mit der ganzen Medienarbeit. Da gebe ich dir recht. Aber ich hätte sicher auch noch spannend gefunden. Das ist eigentlich eine völlig andere Persönlichkeit als der Baumgart, der jetzt ja gerade dort seinen Job kritisiert hat. Weiß nicht, der Name ist mir einfach in den Sinn gekommen.
Ja, der Ding wird ja gehandelt, ein weiterer Schweizer, der Herr Wicki, oder, wo vorher IB-Trainer war, der wird ja immer noch höher gehandelt dort.
Ah, okay. Ja gut, das verstehe ich natürlich. Der hat ein bisschen Erfolg gehabt in der Schweiz.
Wie viele Jahre war der selber als Spieler? 6 oder so? Ja. Hast du 6 oder dort? Oder 5 oder dort?
Auch noch dazu. Plus, eben, der kann doch etwas ein bisschen vorweisen auf seiner Visitenkarte, der Herr Wicki. Von dem ist das sicher ein bisschen logischer, dass er auf der Liste ist und nicht der Bruno Berner. Aber ich bleibe dabei, der Bruno Berner wäre gar nicht so eine, zumindest mal zum Durchdenken, lieber HSV. Aber ihr hört ja nicht auf mich.
Ja.
Ja, das wird in dem Fall spannend zum Verfolgen, ob der Wiki in dem Fall beim HSV landet.
Sehen wir dann. Ja,
gibt es sonst noch eine zweite Liga, die du ein bisschen verfolgst?
Ja, ich habe ein anderes Spiel gesehen. Alles andere hat sich so gemäß meinen Erwartungen entwickelt. Nichts Spektakuläres. England haben wir wieder nicht verfolgt. Ja, also das kommt ein bisschen zu kurz, obwohl es dort auch ein Hammer-Spiel hat. Aber in den letzten zwei Wochenenden habe ich dort. Ein Spiel habe ich gesehen oder so von diesen Zweitligaspiel. Italien habe ich auch nicht mehr geschaut, aber vielleicht weißt du etwas dazu.
Ja, also in Italien ist ja so, die Serie B, das ist eine unentschiedene Liga. Da wird einfach sehr gerne unentschieden gespielt. Von allen Mannschaften, plus minus. Und wenn du natürlich eins oder zweimal gewinnst, dann machst du gerade mal ein bisschen einen Gumpgang führen. Ich habe gerade mich am Samstag verfolgt, dass von 5 Spielen 4 Spiele unentschieden waren. Dort kann man eigentlich schon sagen, ja.
Wie viel sind dort in der Liga? 20 Mannschaften oder mehr?
Das ist eine 20er Liga, ja. Und die ersten zwei steigen ja direkt auf und im Moment wären das Zwolle und Pisa. Dann Spezia ist dann an dritter Stelle, also wir reden da von Sassuolo 34, Pisa 31 und Spezia 30 Punkte. Und dann kommt schon ein Gap von 6 Punkten eben zu dem berühmten Cremona, wo du ja auch schon ein Spiel gesucht hast. Also von dem her, ziemlich sicher von den drei, die ich vorher genannt habe, werden die zwei direkten Aufsteiger dabei sein.
Ja, aber das sind ja die üblichen Verdächtigen, oder? Ja, sind ja schon vorne. Dann,
sage ich jetzt mal, von Platz 3 bis zu einem Play-Out, nicht Play-Off, sondern Play-Out-Platz, da sind 15 Punkte, also da ist alles zwischen ihnen, da ist eigentlich noch alles möglich. Da kann man eben, wie gesagt, mit 2 Siegen kann man da schöne Playoff-Ränge, sind ja dann quasi der Rang 3 bis 8. Reinrutschen, was natürlich dort der Vorteil ist, wenn man dann Dritter wird, hat man dann ja immer ein bisschen Heimvorteil und
du musst noch erklären, kurz, wie das funktioniert, oder? Also das heisst, die ersten zwei gehen automatisch rauf und der vierte bis sechste spielen.
Dritte bis acht spielen dann Playoffs.
Also bis acht sogar.
Genau. Bis acht. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mannschaften. Und eben man hat dann den Vorteil, wenn man dritter, vierter war, dann hat man auch gegenüber den anderen, die schlechter klassiert ist, auch mit dem Vorteil, dass man die High spielt oder zuerst auswärts und dann die Heim, wenn sie im Rückspiel ist. Und wenn unentschieden ist, zweimal zum Beispiel, dann ist man dann gleich weiter. Also dann ist das ein riesen Vorteil. Ja,
dann haben sie das Problem gelöst, oder ist dann nicht irgendwie noch komisch hier? Entscheidungsverfahren müssen eingesetzt
werden. Von dem her wäre das super, wenn man zum Beispiel halt nicht direkt aufsteigt, aber dann dritter oder vierter wird, hat man dann gute Chancen. Und wenn man jetzt als 8. Playoffs reinrutscht, wo jetzt ja gerade Brescia auf dem Platz ist, dann musst du ja meistens eben gegen die Adversitäten von zuerst ungünstig zuhause und dann auswärts und eben darf nicht unentschieden enden am Schluss, weil sonst ist der andere auch weiter. Also von dem her ist es gut, wenn man so dritter oder vierter wird in der Serie B. Ich finde es schön, wenn wir in Zukunft auch immer ein bisschen noch vielleicht noch auf Spanien schauen oder ich weiß nicht, verfolgst du, wie sie früher geheißen hat, Nazi B in der Schweiz?
Ja, ich verfolge die immer. Also ich habe ja einen Verein, den ich ganz gerne habe dort.
FC Aarau?
Ja, der FC Aarau hat nicht, genau. Ich finde auch Thun nicht schlecht. Ich bin schon ein paar Mal bei Xamax im Stadion gewesen, aber aus anderen Gründen, nicht, wo sie in der obersten Liga gespielt haben, sondern auf Abstiegsspiel habe ich gesehen, das legendäre Duell Xamax gegen Aarau, wo Aarau 4-0 auswärts gewonnen hat, im Hinspiel und im Rückspiel haben sie noch auf den Arsch bekommen. Ich glaube, und ich war bei beiden Spielen gewesen im Stadion. Ja. Also das ist genau, das ist, ich weiß nicht, 2019 wird es gewesen sein, schätzungsweise. Ich bin mir nicht sicher.
Ja, kann sich auch mal mehr erinnern.
Genau, 2019 okay. Muss es gewesen sein. Genau, und ich bin dort im Stadion gewesen, ich bin schon eben zu anderen Spielen, einmal zu einem Zweitligaspiel bin ich einmal, Nationalliga, Challenge League, wie es heute heisst, bin ich dort auch schon mal gewesen. Naja, aber es ist auch schon eine Weile her. Ja. Und interessiert hat mich natürlich für eine Wintertour, wo sie in der Challenge League gespielt haben. Die sind ja aufgestiegen. Du weißt ja, die Schweizer Superliga ist schon mal aufgestockt worden um zwei Mannschaften. Von dort her haben sie dort.
Aber ich finde, Winti gehört in die oberste Liga. Die machen mit ihren Mitteln machen das wirklich gut. Und,
ja, aber es gibt mehrere Gründe, warum es gut ist, dass sie da oben sind. Ja.
Auch damit es noch ein Kantonsderby gibt, also mehr als
eins. Nein, das nicht, das interessiert mich ein Scheissdreck. Also ich finde gut, sie haben früher immer wenig Fans gehabt, ich bin ja früher auch schon in Winterthur auf die Schützenwiese. Und sie haben, also bevor sie aufgestiegen haben, haben sie dann plötzlich mal den Aufschwung gehabt mit den Zuschauerzahlen. Und wenn du natürlich, was haben sie jetzt? 8.500-9.000 Zuschauer haben jetzt Platz im Stadion, wird sicher mehr in Zukunft. Wenn du Stadion immer voll hast, ich habe Mühe, dort überhaupt ein Ticket zu kriegen, oder? Um dort überhaupt reinzukommen. Wenn das immer pumpenvoll ist, ist es natürlich eine Attraktion, oder? Also das heisst, jedes Spiel findet vor einem vollen Stadion statt dort.
Ja.
Und nicht viele andere Vereine in der Challenge League haben so viele Zuschauer wie Winterthur. Also das heisst, es wäre wie eine Verschwendung, wenn die in der zweithöchsten Liga rumgurken würden.
Nein, da bin ich mit dir einverstanden. Und abgesehen davon ist ja Winterthur eine sympathische Stadt.
Ja, es ist die sechstgrösste Schweizer Stadt. Also rein von der Bevölkerungszahl her ist es natürlich schon gut, dass sie zuoberst mitmischen.
Linus, ich würde sagen, mit dem Plädoyer für Winterthur, eine der sympathischsten Städte in der Schweiz, würde ich die Sendung somit ein bisschen zum Ausklang bringen und unseren Hörern alles Gute wünschen und bis nächste Woche.
Ja, der Ausblick auf das erste Wochenende haben wir jetzt natürlich nicht geschafft, aber informiert euch selber. wir machen dann wieder den Rückblick.
Einverstanden. In dem Fall, bis dann.